So, unsere Pizza hat exzellent geschmeckt. Das hopfenhaltige Kaltgetränk dazu auch. Und jetzt habe ich die Ehre, mit dem nächsten Thema weiterzumachen. Es geht um den infarktbedingten kardiogenen Schock. Inspirieren lassen habe ich mich dazu von einem Artikel von Eden und Herrn Frey aus der Intensivmedizin Up to Date, aktuelle Auflage, und von einem Fall, den wir letztens bei uns im Krankenhaus hatten, mit einem ausgeprägten kardiogenen Schock, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, was sollten wir eigentlich jetzt tun oder was können wir evidenzbasiert für diesen Patienten noch tun, was über das übliche Maß an Schocktherapie, was man so macht, hinausgeht. Und erstmal so ein paar allgemeine Zahlen zum infarktbedingten kardiogenen Schock. Das ist ein Krankheitsbild, was meistens als Folge eines akuten Myokardinfarkts auftritt, das ist klar. Sogar innerhalb von, also mit einer recht hohen Zahl, 5-15% aller Myokardinfarkte führen im Verlauf zu einem kardiogenen Schock. Okay. Das finde ich relativ beeindruckend. Wie das so zustande kommt, weiß nicht. Es gibt ja auch diese Zahlen vom Myokardinfarkt, irgendwie 50% Letalität. Das sehen wir ja ehrlich gesagt auch so nicht, wenn man gerade, also die meisten schaffen es ja dann doch. Die Letalität des kardiogenen Schocks liegt bei 50% trotz maximaler Therapie heutzutage und im Schnitt vergehen von den ersten Symptomen bis zum Auftreten des Schocks circa 5,5 Stunden. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ah ja, der STEMI ist behandelt und jetzt ist sofort der Schock da, das ist schlecht, sondern es kann auch gut sein, dass es im Verlauf noch auftritt und der Patient erstmal initial stabil wirkt. Definiert ist das Ganze als einen Zustand der kritisch eingeschränkten Endorganperfusion. Das ist im Prinzip bei jedem Schock, bei jeder Schockform so. In dem Fall ist es jetzt bedingt durch das reduzierte Herzzeitvolumen. Und der Unterschied zum Beispiel zum Volumenmangelschock oder septischen Schock ist, dass es meistens aber einen adäquaten Volumenstatus hat.
Und das, ein Auswurfproblem.
Und es ist ein Pumpenproblem sozusagen. Ja, das Herzzeitvolumen und das Herzminutenvolumen nimmt halt massiv ab und es reicht nicht, um deinen Kopf, um dein Gehirn, um deine Niere, um deine Leber sich adäquat zu versorgen. Das Ganze kann man natürlich auch an Zahlen festmachen, wenn man das gerne darauf steht. Speziell für den kardiogenen Schock ist definiert ein systolischer Blutdruck unter 90 mm Hg.
Ohne Vasopressoren.
Mhm. Über mehr als 30 Minuten. Ein Vasopressorbedarf, um eben den Druck über 90 zu halten. Eine begleitende Lungenstauung oder erhöhter linksventrikulärer Füllungsdruck ein erhöhter linksventrikulärer Füllungsdruck oder ein systolischer Verschlussdruck von unter 15 mm Hg. Das kann man aber nur messen über einen Zwei-Ohren-Ganzkatheter. Also das ist Wertstruck, das ist für uns im Prinzip nicht relevant.
Also macht ja auch kaum noch wer, oder?
Also ja, komme ich gleich noch zu. Wir sicher nicht. Ja. In Zentren ist das ein bisschen anders. Zumindest, wenn man
also das Zentrum, in dem ich mal gearbeitet habe, da war das auch zumindest eine Rarität.
Ja. Bei den Autoren, die in diesem Zentrum arbeiten, wo die arbeiten, scheint das nicht so zu sein. Dazu kommen natürlich die allgemeinen Schockkriterien. Elites Herzzeitvolumen unter 1,8 Liter pro Milliliter pro Quadratmeter Körperoberfläche. Das setzt natürlich auch ein hämodynamisch invasives Monitoring voraus, damit ich das überhaupt messen kann, sprich ein Pico oder ein Zwei-Ohren-Ganzkatheter. Zeichen der reduzierten Endorganperfusion, zum Beispiel kalte Extremitäten oder wie unsere Kollegen von Röntgenmedizin mal ein Video hatten, dieses Modeling. Für kritisch kranken Patienten kann man sich mal angucken, ist sehr empfehlenswert. Sieht man wirklich bei kritisch kranken Patienten relativ häufig. Eine Oligurie unter 30 Milliliter pro Stunde Urinproduktion, natürlich auch eine Anurie, klar, das ist die, ne? Ja. Anstieg des Serumlaktats um Herz 2 Millimol pro Liter und Zeichen der mentalen Dysfunktion. Sowas kann aber auch bei jedem anderen Schock halt auftreten, logischerweise. Es gibt für diesen infarktassoziierten kardiogenen Schock ein paar Risikofaktoren, wie man, wovon das abhängen kann, das ist relativ interessant, um einfach vorher mal zu sagen, ja, hat der Patient überhaupt ein Risiko? Und ehrlich gesagt fällt jeder Herzpatient da rein. Also ein Risikofaktor sind fortgeschrittenes Alter.
Gut.
Gut, logisch, der definiert als eigentlich alles über 65. Ein Vorderwandinfarkt. Gut, okay. Das ist ungefähr die Hälfte aller Fälle. Aber jetzt kommt das, was eigentlich fast jeder hat. Arterieller Hypertonus, Diabetes mellitus, koronare Mehrgefäßerkrankung.
Also alle kardialen
genau, vorbekannter Myokardinfarkt schon mal in der Vergangenheit.
Nikotinabus ist nicht dabei.
Nikotinabus ist nicht dabei, genau. Aber vorbestehende Herzinsuffizienz, Nierenversagen, ist die Streckenhebung in irgendeiner Form oder ein Linkschenkelblock als Demi-Äquivalent, also sprich alle, man kann sich merken, alles Demis. Mhm. Dann besonders herauszugreifen, davon den Vorderwandinfarkt, sprich die über der Brustwand heben. Mhm. Und dann die normalen kardiovaskulären Risikofaktoren, ja. Ehrlich gesagt. Das sind alles Risikofaktoren, um einen sozusagen postinterventionellen kardiogenen Schock zu entwickeln. So, und dann ist ja immer so diese Frage, ja, wie passiert das Ganze eigentlich und wie kommt es dazu, dass was ist die Pathophysiologie dahinter? Und das ist tatsächlich relativ komplex. Ich versuche das so ein bisschen zu erklären. Ich habe auch versucht, das meiste davon selber nachzuvollziehen, aber es bleibt, ich glaube, auch so ein bisschen auf wie das bei der Sepsis ist, in vielen Punkten unscharf, weil man es eigentlich so richtig gar nicht weiß. Das erste ist das, was also, glaube ich, auch jeder sich vorstellen kann, wie kommt es zu einem kardiogenen Schock? Zuerst steht der Myokardinfarkt, Muskelgewebe geht unter, es kommt zu einem reduzierten Schlagvolumen, darüber zu einer Reduktion des Herzzeitvolumens. Das ist logisch.
Ja.
So, jetzt wird es schon ein bisschen abstrakter. Dadurch kommt es zu einem Anstieg des enddiastolischen Ventrikeldrucks und der linksventrikulären Wandspannung. Das habe ich mir klar. Ja, du sagst klar, es ist so, es bleibt einfach mehr Volumen zurück.
Das Herz kriegt nicht mehr alles weg.
Genau, kriegt nicht mehr alles weg. Dadurch steigt das Volumen im Ventrikel, was da ist, und dadurch steigt die Spannung auf die Wand.
Genau.
Was wiederum dazu führt, dass wenn die Wand, also der Muskel quasi von innen gedehnt wird, dass die Koronardurchblutung voll schlechter wird, weil die Blutgefäße Druck bekommen. Und dadurch wird der Myokardschaden noch verstärkt.
Und irgendwann ist man wahrscheinlich auch in der nicht mehr ansteigenden Frank-Starling-Kurve.
Genau.
Wo sie das nicht mehr wegkriegt,
sozusagen. Genau, sie kriegen das nicht mehr weg, aber es ist so ein Teufelskreis. Dadurch wird, die Durchblutung wird schlechter, mehr Muskelgewebe geht unter, das Herzzeitvolumen nimmt weiter ab. Und das ist für mich das eigentlich, was ich sage, das ist der Hauptpathomechanismus. Wenn der Myokardschaden immer stärker wird, kommt es außerdem dazu, dass auch der Linksatrialdruck, sprich der Druck im linken Vorhof, zunimmt, weil auch das Herz nicht mehr leer pumpt. Wenn das Herz nicht mehr leer pumpt, kann nicht mehr alles, was im Vorhof gefüllt ist, sozusagen in die Kammer, und auch da steigt der Druck. Konsekutiv kommt es dann zu einer pulmonalen Stauung, weil es gibt dann einen Rückstau und damit kommt es zu einer Reduktion des pulmonalen Sauerstoffaustausches, quasi Lungenödem. Das ist diese Kurve. Das sind im Prinzip, es baut alles aufeinander auf.
Ja.
Okay, das ist soweit klar. Der Körper möchte das Ganze natürlich irgendwie kompensieren. Was macht er? Er sagt, ich muss das Herzzeitvolumen steigern. Wie kann man das Herzzeitvolumen steigern?
Einen erhöhten peripheren Druck.
Entweder das oder eine Erhöhung der Herzfrequenz.
Ja.
Die beiden Möglichkeiten hat der Körper.
Das heißt, die Nachlass...
Der Druck geht regelhaft nicht, weil die Kraft fehlt.
Genau.
Geht also nur höhere Herzfrequenz.
Dadurch weniger Durchblutungszeit, weil Diastole kürzer.
Ist so schlau, oder? Also es ist so, der Körper aktiviert erstmal den Sympathikus, so, da fangen wir mal an, damit die Herzfrequenz steigt. Der Sauerstoffverbrauch des Myokards steigt an, weil der braucht mehr Power, und gleichzeitig kommt es zu einer Aktivierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems, weil auch das steigert sozusagen den Blutdruck, darum geht es.
Ja.
Flüssigkeit und Elektrolyte werden in der Niere zurückgehalten, der gesamte Flüssigkeitshaushalt im Körper, also es bleibt mit Flüssigkeit einfach drin und steigt an. Das führt zu einer Vorlasterhöhung und zu einer Vasokonstriktion. Das ist kurzzeitig ja gar nicht schlecht, wenn man sich das jetzt überlegt. Wenn man das aber über längeren Zeitraum, es wird ja nicht besser, dadurch ist es ja schlechter. Das Herz braucht eigentlich mehr Kraft, weil es gegen diese Vasokonstriktion anpumpen muss.
Genau.
Kann es aber nicht. Also es ist wieder der Teufelskreis, und die Vorlast führt dazu, dass mehr Volumen da ist, und es kommt zunehmend zum Rechtsherzbelastung mit auch da wieder Rechtsherzversagen. Also geht das immer weiter. Dazu ist es auch noch wie bei der Sepsis beim kardiogenen Schock, dass es natürlich in dieser infizierten Myokardregion auch Gewebsuntergang mit Nekrosenbildung gibt. Das heißt, es werden Zellmediatoren ausgeschüttet, die in Sias bedingen im Prinzip. Das sind TNF-Alpha, Interleukin 6 und vor allen Dingen, und das war mir nicht so klar, jetzt können alle wieder nicken und sagen, das war ein kleines, ich wusste es ehrlich gesagt nicht, Induktion, Aktivierung von Stickstoffmonoxid synthetisierenden Enzymen, wie endotheliale NO-Synthetase und induzierbare NO-Synthetase, die natürlich, Stickstoffmonoxid ist was, Nitrospray zum Beispiel, die sorgen dafür, dass Gefäße weitgestellt werden, damit die Durchblutung in gewissen Organkompartimenten verbessert wird, was gleichzeitig dazu führt, aber dass der arterielle Gefäßwiderstand abnimmt und der Blutdruck abrauscht.
Kritisch, ja.
Ja, und das ist natürlich in dem Moment das, was man eigentlich gar nicht will. Mhm. Also man ist, man hat ganz viele Stellschrauben und alles, was der Körper machen kann, macht das eigentlich nur noch schlimmer.
Das ist doch der Wirkmechanismus von dem Methylen blau gewesen in dem
Katecholamin-Podcast,
genau, dass es genau das aufhält,
genau,
dass NO in, freigesetzt wird.
Genau, es ist in Studien aber nicht belegt, dass das einen Vorteil bringt.
Ja, ja.
Ne? Aber das wissen wir ja, aber genau das ist der Wirkmechanismus.
Ja.
Gut, im Prinzip alles danach kann man sich wieder erklären, durch die NO-Synthetase Gefäße weitgestellt, Abnahme des Widerstandes, Störung der Mikroperfusion, dadurch wird wieder, sagt der Körper, oh Mensch, da kommt kein Sauerstoff mehr an, stellt die Kapillaren alle weit. Es kommt, wird versackt, das ganze Volumen peripher und der Körper, es gibt keinen Blutdruck mehr im Prinzip und es kommt kein Sauerstoff mehr an. Und es führt im Endeffekt zum Organversagen. Stickstoffmonoxid fördert auch die Bildung von Mikrotromben. Wer solche CTs von so Patienten mal gesehen hat, da sieht man dann Mikrotromben in der Niere, die im Endeffekt dann aussteigen, weil sie nicht mehr durchblutet werden. Und also es ist ein Teufelskreis und da muss man natürlich irgendwo ansetzen, dass man das Ganze durchbrechen kann, weil sonst hat der Patient ehrlich gesagt keine Chance. Mhm. Also das erholt sich nicht von alleine. Ne? Wie kann man das Ganze diagnostizieren? Was ist typisch für einen kardiogenen Schock? Klar, die typischen Infarktsymptome wird jetzt jeder sagen. Was ganz spannend ist, ist eine Hyperhidrose, sprich eine übermäßige Schweißproduktion, also diese typische Kaltschweißigkeit.
Die man vom Infarkt, die man als Rettungsassistent für den Infarktpatienten lernt.
Genau, und das ist aber schon ein Zeichen für einen wirklich kritischen Infarktpatienten. Ja. Also das ist dieses, das mit diese Hyperhidrose plus die Marmorierung sind für mich immer so zwei Sachen, wo ich denke, wenn ich so einen ACS-Patienten sehe, der hat wirklich was.
Kennst du dieses Bild? Das wird gefühlt bei jeder Infarkt Vorlesung bzw. bei jedem Vortrag gezeigt. Ich glaube, es ist aus dem Sobotta oder
nein,
so.
Nein, es ist aus dem Netter.
Aus dem Netter,
innere ja. Lehrbuch, Netter, könnte ich dir jetzt hier hinlegen, das, wo dieser Infarktpatient da sitzt, wo du denkst, oh, der sieht wirklich scheiße aus.
Ja, genau.
Also diese Zeichnung. Ja,
genau.
Jetzt müssten wir bei einem Team Verlag anfragen, ob wir das mal hochladen dürfen.
Ja, die verstehen keinen Spaß, würde ich jetzt nicht auf unsere Homepage setzen.
Genau. Also das ist auf jeden Fall, aber richtig, da gibt es ein schönes Bild von. Dazu, wenn der Patient keine Luft bekommt und Zeichen der Endorgan Perfusionsstörung hat, ist er unruhig, verwirrt, somnolent, das kennen wir alle schon, das ist im Prinzip Quicksilver. In dem Fall dann nicht für die Sepsis, sondern einfach als Erkennung für den kritisch kranken Patienten. Da hatten wir ja auch schon mal eine Studie zu, dass das eigentlich dafür viel sensitiver ist und nicht die Sepsis erkennt, sondern den kritisch kranken Patienten. Im fortgeschrittenen Stadium kommt es zu oligurinen Anurie, das habe ich schon gesagt. Um das Ganze zu diagnostizieren, braucht jeder Patient im kardiogenen Schock ein zeitnahes Echo. Das heißt, der braucht das Echo nicht erst am nächsten Morgen oder erst nach dem Wochenende, sondern in dieser Situation. Eine Corona-Angiografie sollte dadurch natürlich nicht verzögert werden. Also ich kenne auch eine Kollegin, die arbeitet in Bayern in einer Uniklinik, die machen bei jedem Patienten erstmal ein Echo, bevor die in die Kur gehen, auch beim STEMI.
Okay.
Weil der Chef sagt, das ist wichtiger. Diese Argumentationskette kann ich nicht folgen.
Welche Therapie-Relevanz hat das Echo dann?
Es gibt im Prinzip keine Therapie-Relevanz, außer die Erkennung von infarktassoziierten Komplikationen, sprich ein Ventrikelseptum-Defekt oder ein Papillarmuskelabriss oder eine Dissektion, die natürlich einen anderen Behandlungsstrang sozusagen nach sich ziehen.
Mhm.
Ja, also eine Aortendissektion, die konsekutiv aufgrund der Verlegung der Herzkranzgefäße zu einem Infarkt führt, die kann ich natürlich, da kann ich ja Kopfstand machen. In der Koro, da werde ich ja nichts erreichen.
Ja.
Die muss in der wenn der eine Chance hat, dann muss er in der Herzchirurgie. Ne? Für einen Papillarmuskelabriss gilt natürlich im Prinzip dasselbe.
Ja.
Ja. Und das Ganze muss natürlich regelmäßig evaluiert werden, das ist logisch. Ja, was macht man mit so einem Patienten? Das ist ja immer schwierig. das Einfachste, ich glaube, dass es für jeden logisch ist, wenn es ein Infarkt ist, muss ja schnellstmöglich revaskularisiert werden. Man spricht in der Kardiologie genauso wie in der Traumatologie, in diesem Fall von der goldenen Aura des kardiogenen Schocks.
Also in der Sepsis auch.
In der Sepsis. Ja, ja, da gab es jetzt letztens
die One-Hour-Wandel.
Ja, One-Hour-Wandel, aber es ist ja eigentlich, ne, da gab es das in, ja, gar nicht so wichtig, auch innerhalb von 3 Stunden macht keinen Unterschied. Das war in der Sepsis, hatten wir, glaube ich, letzte Folge.
Ja.
Aber in dieser goldenen Stunde sozusagen, sagen wir uns beim kardiogenen Schock schaffen alle reversiblen Ursachen zu erkennen und zu beheben. Sprich, in diese Stunde, und das finde ich ist ein sehr ambitioniertes Ziel, fällt die schnellstmögliche Revaskularisierung. Da ist auch in Studien gut belegt, dass das frühinvasive Vorgehen da einen Überlebensvorteil bringt. Also erst das Echo zu machen, macht keinen Sinn beim ausgeprägten Infarkt. Dann natürlich die Erkennung des Infarkts und möglicher, des Echos und dann Erkennung möglicher Komplikationen und dann Zuführung einer chirurgischen Therapie, falls nötig. Es hat sich gezeigt auch, und das ist was in den meisten Häusern, glaube ich, umgesetzt wird, aber nicht durchgehend, dass man primär nur das Infarktgefäß bei den Patienten wieder öffnen sollte und nicht jetzt noch anfangen und sagen, ja, die RCA ist zu, mein RCX hat auch 75% Stenose, der bastel ich auch noch rum, mache auch noch einen Stent drauf, sondern das haben wir einen Second Look sozusagen 2-3 Monate später.
Mhm.
Ja, versorgt man das dann. Und dann gibt es was, was mir auch besonders wichtig ist, was ich gerne hätte, was flächendeckend umgesetzt wird. Es gibt einen Überlebensvorteil für den transradialen Zugang bei der Choro. Auch in der Akutsituation. Und ich kenne doch da so Argumente wie, da redet man sich raus mit, ja, es ist ja viel wichtiger, wenn ich schnell femoral punktiere, dann komme ich da viel leichter hin und es geht auch viel schneller und dann habe ich einen Überlebensvorteil. Aber wer transradial kathetert, hat eine viel geringere Komplikationsrate, keine Blutungsrisiken und insgesamt senkt das über die Blutungshäufigkeit die Gesamtmortalität.
Ja.
Also das ist gut untersucht. Dann kann man die Notfall-Bypass-OP natürlich machen. Das ist ja auch das, wenn man da nicht weiterkommt, konservativ, dann gibt es ja immer dieses Notfall-ACV, wir kennen das ja beide, war ja eigentlich bei unserem alten Haus täglich so, dass da irgendwelche Patienten von extern angekarrt wurden, die jetzt zum Notfall-Bypass kamen. Klinisch relevant oder wirklich zielführend ist das aber eigentlich nur, wenn es mechanische Komplikationen des Infarktgeschehens gibt, wie zum Beispiel ein Ventrikelseptumdefekt, eine Papillarmuskelruptur oder eine Mitralinsuffizienz. So ist die Studienlage, ob also dieses wirklich notfallmäßige, ich nehme da mal die Mammaria irgendwie drauf auf das Gefäß und versorge so den Herzmuskel, wie das bringt, ist nicht belegt.
Okay.
Also das ist bei der Hauptstammdissektion zum Beispiel sicherlich auch so, dass es dann, da gibt es halt ein Problem, was man konservativ nicht beheben kann.
Ja.
Ne? Alles andere ist die Choro, also die Koronarangiografie, das Mittel der Wahl. Wenn man das gemacht hat, dann ist es so, dass eigentlich die Intensivmediziner so richtig ins Spiel kommen, weil dann geht es darum, diesen kardiogenen Schock, wenn der dann auftritt, natürlich zu beheben. Und dann gibt es immer das primäre Ziel, was wir auch als Anästhesisten ja gerne machen, ist hämodynamische Stabilisierung. Und da gibt es immer so einen Interessenskonflikt zwischen Internisten und Anästhesisten und allen anderen Beteiligten.
Ach, Volumen.
Volumen, genau. Torben sagt es schon, Volumen ist immer so das, worüber sich alle streiten. Also wenn man die klassischen Kardiologen fragt, da möchte ich jetzt keinem zu nahe treten, aber die ich kenne, da ist es dann ja immer so, also der Patient kann gar nicht trocken genug eigentlich sein. Also das ist, also Volumen ist Gift fürs Herz und das geht gar nicht. Wenn man den Anästhesisten, das hat mir letztens auch jemand gesagt, weil ich ja von den internistischen Intensivmedizinern zu den Anästhesiologen gewechselt bin, dann hat man gesagt, Herr Pott, Sie sind immer zu sehr schon auf der feuchten Seite, da war ich noch, da war ich noch Internist, jetzt bin ich immer zu sehr auf der trockenen Seite für die Anästhesisten. Und in diesem Fall, muss ich mal sagen, habe ich ja recht, weil die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Also beim kardiogenen Schock ist das Ziel eine Euvolemie.
Mhm.
Sprich ein ausgeglichener Volumenhaushalt. Das ist Studien für beide Sachen, also viel Volumen und viel Diuretikum und keins von beiden bringt einen Überlebensvorteil.
Mhm.
Also kannst du dich auf den Kopf stellen, Ziel ist quasi ein Euvolemie bei diesen Patienten. Man muss sich das ja auch überlegen, die haben ja primär kein Capillary Leak Problem oder so, wie das jetzt in der Sepsis der Fall ist, sondern
wo man das für Volumen, was verloren geht,
irgendwie ersetzen muss.
Ja.
Ne? Sondern wenn man da ein bisschen die Pathophysiologie verstanden hat, dann macht das ja gar keinen Sinn, da literweise Flüssigkeit reinzukippen. Es sei denn, die sind schon in der Phase, wo aufgrund der Azidose und
NO
alles weitgestellt ist und das irgendwo versackt.
Ja.
Ne? Aber auch dann ist das Ziel eine Euvolemie und das kann man ja messen über ein erweitertes hemodynamisches Monitoring, was in Studien auch gut belegt ist, dass das was bringt. Mhm. Erste Wahl, also Daten, die das belegen, sind, dass es was bringt. Sie liegen nur für einen 2-Hormon-Ganzkatheter vor. Okay, das PICO Studien ist nicht evaluiert sozusagen dafür.
Ah, okay.
Nichtsdestotrotz ist alternativ natürlich das PICO möglich, weil es vorhin ganz, wie du vorhin schon gesagt hast, Torben, ist ja, eigentlich ja. Macht das ja kaum noch jemand. Ne? Wenn du ganz alte Chefärzte fragst, dann werden sie von irgendwelchen Türmen erzählen, die neben dem Bett standen, ja. Wo da irgendwie stundenlang irgendwas gemessen wurde, das war früher mal so. Ne? Dann auch was mir wieder wichtig ist, weil mir auch das wieder zugetragen wurde von Internisten, die ich sehr gut kenne. Einzige Empfehlung für die Flüssigkeitssubstitution ist Vollelektrolytlösung. Nichts anderes. Kolloide sind ja sowieso raus. Nazel sollte mittlerweile auch eigentlich obsolet sein. Yes. Aber ja, sage ich jetzt einfach mal so.
Ja.
Aber auch dieses, ja, der Patient braucht mal was Dickes, wir geben mal ein bisschen Albumin, solche Geschichten, ist im kardiogenen Schock keine Option. Also das ist nicht meine persönliche Meinung, sondern das ist mit Daten fundiert irgendwie.
Nazel ist für Nudeln.
Genau, Nazel ist für Nudeln. Und FFPs oder sowas braucht man in der Blutung, aber nicht beim kardiogenen Schock. Da habe ich auch noch was anderes Spannendes nachher dazu, was ist mir auch wichtig ist. Also es gibt so ein paar Vorurteile oder die Sachen, die sich in meinen Köpfen halten, die ich gerne mal hier so ein bisschen ausräumen möchte. Also Albumin ist eins davon. No Albumin im kardiogenen Schock. Euvolemie habe ich schon gesagt. Mitteldruck von 65 bis 75 mm Hg, so als Zielmarke.
Wie bei Sepsis.
Wie bei Sepsis ist, kann man sich merken, mit einem 65 bis 75 Mitteldruck ist auch, gilt auch für Narkosen, außer es ist eine Beach-Erlagung, gilt auch für im Prinzip jeden Intensivpatienten.
Gilt auch für Beach-Erlagung, wenn du auf Tagushöhe.
Ja, das stimmt.
Hast du recht.
Ja. Wenn man das Ganze invasiv monitort, sollte man ein Herzzeitvolumen von 2,5 Liter pro Minute pro Quadratmeter Körperoberfläche anstreben, so als Therapieziel. Das setzt aber natürlich mindestens ein PICO voraus, dass man das berechnen kann. Und es gibt, und das ist spannend, es gibt keinen prognostischen Vorteil für die Gabe von Vasopressoren und Inotropika durch Studien. Also Adrenol oder Dobutamin bringt keinen Überlebensvorteil. Trotzdem gibt man sie natürlich, weil die Alternative ist der Tod. Ja, muss man ja ganz klar sagen. Und man wird ja das Ziel, also man wird ja nicht erreichen, diesen Mitteldruck, wenn man das nicht gibt. Aber ich kann dir auch nicht sagen, wie diese Studien zusammen zustande gekommen sind, aber es gibt im Endeffekt, ob du dem was gibst, ist glaube ich so ein bisschen wie mit den Adrenalinstudien und so, die viel Vasopressoren brauchen, die sind sowieso schon kritisch kränker und haben trotzdem eine ordentliche Sterblichkeit. Ne? Was man da geben sollte, ist nicht abschließend geklärt, was man sagen kann. Es gibt eine Studie von De Berge Barker et al. New England Journal von 2010, die zeigen, dass Noradrenalin gegenüber Dopamin überlegen ist. Aber Dopamin ist ja sowieso, da habe ich mich auch so gedacht, ja, mein Gott.
Nutzt keiner
zumindest mehr. In Deutschland mehr. Ja. Deshalb Noradrenalinmittel der ersten Wahl. Aber nur ein Mindestmaß. Also man sollte jetzt sich nicht hinstellen und sagen, ja, ich möchte hier eine 130er Systole einstellen, sondern man sollte sich wirklich an diesem Zielkorridor dieser 65 bis 75 mm Hg Mitteldruck orientieren. Das ist das Ziel, das erreicht mit der geringstmöglichen Dosierung. Ende. Weil sonst machst du ja man will ja eigentlich die Nachlast reduzieren, damit das Herz nicht so pumpen muss. Wenn ich viel Noradrenalin gebe, mache ich aber peripher zu. Das heißt, das Herz muss gegen erhöhten Widerstand anpumpen und das macht es ja nicht zwangsläufig besser. Das ist dann ja eher nur Ergebniskosmetik kurzzeitig, wenn ich da möglichst hoch rangehe und sage, oh, das ist ja super, jetzt ist der Druck sogar Mitteldruck sogar 90. Mhm. Toll. Das ist Augenwischerei.
Ja.
Mhm. Wenn es aber so ist, dass man sich das nicht vermeiden lässt, dass die Nachlast eher steigt durch das Noradrenalin, dann hat man noch die Wahl, Inotropika zu geben. Mhm. Da ist die erste Wahl Dobutamin, logischerweise. Wir orientieren uns da an der zentralvenösen Sättigung. Wenn die zentralvenöse Sättigung unter 65% fällt, dann ist Dobutamin so ein Mittel, was wir gerne geben. Das ist jetzt eminenzbasiert. was nicht eminenzbasiert ist und was ich immer predige und was immer alle so tun, als ob sie es nicht hören, was aber definitiv so ist, man muss Dobutamin hochdosiert beginnen. Es bringt nichts damit, einen Dobutamin-Perfusor. Ich steinigt mich jetzt, ich weiß jetzt gerade die Dosierung nicht, wie viel Milligramm da drin sind, aber ich vermute, das wird fast überall einigermaßen standardisiert sein. Man kann nicht einen Dobutamin-Perfusor mit einer Laufrate von 2 Milliliter die Stunde anlaufen lassen. Das Einzige, was dann passiert, ist über die Rezeptorenbindung, dass die Herzfrequenz steigt, sprich der myokardiale Sauerstoffverbrauch, aber die Herzkraft steigt nicht. Also man muss hochdosiert rangehen, dann dominiert die positiv-ionotrope Wirkung und die dromotrope Wirkung fällt darüber sozusagen hinten runter. Also die Herzfrequenz wird dann nicht mehr so stark gesteigert, aber die Herzkraft steigt. Und das ist genau das, was man damit erreichen will und nichts anderes, wie der Name Inotropika ja auch schon sagt.
Ja.
Wenn das auch nicht hilft, kann man noch Levosimendan geben. Das ist ein Calcium-Synthesizer. Das ist, finde ich, so die letzte Wiese. Beide Substanzen, sowohl Dobutamin als auch Levosimendan, zeigen keinerlei Überlegenheit gegenüber anderen Substanzen. Da gibt es keinen Überlebensvorteil. Trotzdem wäre mein interner Ablauf erst Noradrenalin, dann Dobutamin und als letzte Wiese Levosimendan. Es gibt noch so ein paar Studien mit Phosphodiesterase hämmern, die überhaupt gar nichts gebracht haben. Genauso sollte man auf Adrenalin nach Möglichkeit verzichten, wenn es irgendwie geht, weil man natürlich da wirklich sowohl die Frequenzsteigerung hat, als auch die maximale Nachlasssteigerung. Also das kann wirklich nur ein Mittel der Wahl sein, um die letzten Minuten irgendwie zu überbrücken, bis die ECMO drin ist, sage ich ja jetzt mal, oder irgendwie sowas, wenn man das machen will. Das kann keine dauerhafte Option sein.
Ich überlege gerade, ob mir noch eine aktuelle gute Indikation für Adrenalin einfällt, außer die Anaphylaxie. Also
könnte ich jetzt einen Fall erzählen, wo ich tatsächlich mal einen Patienten an die ECMO verlegen wollte bei fulminanter Sepsis und den nachts nicht wegbekommen habe bei uns aus dem Haus, ein junger Patient, und der, egal was ich in den hereingekippt habe, ich habe auch tatsächlich Albumin in diesen Patienten gekippt, weil ich mir einfach nicht mehr zu helfen wusste. Und im Endeffekt ist es ein Adrenalin-Perfusor geworden. Der hat mehrere Stunden, konnte ich mit dem Adrenalin-Perfusor so diesen Mitteldruck so bei 70 halten ungefähr, bis er dann morgens weg konnte. Der abholende ITW schlug die Hände über dem Kopf zusammen und hat gesagt, oh mein Gott, wie soll ich den lebend bis ins Zentrum bekommen? Hat dann aber Gott sei Dank so viel Arsch in der Hose gehabt, dafür mich heute noch dankbar an meine alte Kollegin, die da kam und hat dann gesagt, ich fahre ihn trotzdem, weil es gibt keine Alternative. Und dieser Patient wurde uns 4 Wochen später ohne jegliches Defizit bis auf ein paar schwarze Akren wieder zurückverlegt. Also es gibt noch vereinzelte Indikation auch für Adrenalin. Es ist aber so eine Bridging-Therapie, wenn dann. Und man muss natürlich auch ein bisschen Glück haben und der Patient muss vorher auch relativ gesund sein. Also der typische kardiogene Infarkt-Patient, von dem ich vorhin oben mit den Risikofaktoren, das ist sicherlich nicht der, der davon ja profitiert. Ne? Ich hatte es vorhin schon angesprochen kurz, es kann nur ein Bridging sein. Zu, na klar, mechanischen Herz-Kreislauf-Unterstützung. Das sind diese Zaubermittel, die eigentlich jeder gerne dann einsetzt, wenn es irgendwas bringen soll. Da fällt einem natürlich was zuerst ein.
Für mich die ECMO.
Genau, die ECMO, das ist so, dass also man nennt das im Bereich des kardiogenen Schocks den Extracorporeal Life Support. Dann gibt es noch die Impeller, also sind diese Mikroaxialpumpen.
Und dann aber auch natürlich eine venoarterielle ECMO,
ne?
Keine venovenöse.
Genau, dann eine venovenöse hat nur eine Indikation beim überkapnischen Lungenversagen.
Und bei ARDS.
Und ARDS, alles andere ist in diesem Fall eine venoarterielle ECMO. Früher hat man auch diese intraaortalen Ballonpumpen verwendet. Die nimmt man eigentlich kaum noch, weil sich in Studien gezeigt hat, dass das nicht mehr bringt als die klassische medikamentöse Therapie.
Okay.
Aber auch für sowohl die ECMO, also den Extracorporeal Life Support, als auch die Impellerpumpen gibt es insgesamt für Wirksamkeit und Indikation eine sehr dünne Datenlage. Also es ist kaum belegt, dass das irgendetwas bringt. Ich werde beide einmal kurz vorstellen, Probleme, die es da gibt und was so ein bisschen die Indikation ist und wie man das so macht. Die venoarterielle ECMO auch Extracorporeal Life Support, schafft es, ein Herzzeitvolumen von bis zu 6 Liter pro Minute zu bringen.
Okay. Und das ist du schon hast vorhin gesagt, man soll 2,5...
Nee, pro Quadratmeter Körperoberfläche. Ja, okay, das wäre so das Ziel. Also die schafft schon ganz ordentlich was. Zusätzlich kann man das im Blut auch noch oxygenieren, was natürlich durchaus von Vorteil sein kann. Und was auch von Vorteil sein kann, man kann darüber auch ein schönes Temperaturmanagement vornehmen, ohne irgendwelche Kühlkatheter zusätzlich. Wenn man in Bücher guckt, wird immer so schön geschrieben, ja, das bringt man ganz leicht ein, regelhaft über Femoralgefäße. Ich finde das immer so ein bisschen leicht, ist ja relativ, das sind schon riesen Kanülen und wenn man sich jetzt die Probleme anguckt, die so eine ECMO machen kann, da ist die Extremitätenischämie und die Major Bleeding ganz vorne mit dabei. Das passiert ja nicht von ungefähr, sondern das passiert, weil da irgendwelche riesen Kanülen in den Gefäßen stecken
und die dann das Blut dann natürlich ein Gerät durch muss und deswegen
antikoaguliert sind. Ganz genau, komplett antikoaguliert sind und also finde ich das ein bisschen relativ. Aber es gibt noch andere Probleme, die die ECMO macht und die auch im kardiogenen Schock ein Problem sein können. Erstmal klingt das ja alles toll, ne? Ich kann im Prinzip das Herz mehr oder weniger ziemlich gut unterstützen, das ersetzen, aber es kommt auch zu einer trotzdem zu einer Nachlasterhöhung unter ECMO und wenn man sagt, die ECMO ist eigentlich ja da, um das Herz zu entlasten oder zu bridgen, also sprich entweder bis zur Herztransplantation oder bis zu dem Moment, in dem das Herz sich von selber erholt hat, weil Herztransplantation, dass man das dahin schafft, schwierig, sage ich mal. Wenn ich jetzt aber unter eine Nachlasserhöhung unter ECMO habe und als ich das gelesen habe, habe ich jetzt mal gesagt, wie passiert das denn? Und es ist ja so, das Blut wird in die Aorta über den arteriellen Schenkel zurückgegeben, über eine Kanüle. Und die Kanüle steckt ja von unten, wenn man sich das bildlich vorstellt, also vom Bein aus in Richtung Herz. Und da kommt das heißt, dieser Blutstrom, wird reingepumpt sozusagen gegen die Aortenklappe.
Ah, okay.
Und da richtet, also es entsteht sozusagen ein Strom in Richtung Aortenklappe und damit kriegt die Aortenklappe Druck und dadurch steigt natürlich extrem die Nachlast an.
Okay.
Und das führt zu einer insgesamt erhöhten Ventrikelspannung, Ventrikeldilatation über kurz oder lang und auch eine Zunahme der intrapulmonalen Stauung, gegebenenfalls durch dadurch konsekutive Vorderstärkung.
Das heißt, man müsste diese Katheter jetzt so
modifizieren,
dass der Strom nach hinten abgegeben wird.
Dann hätte man das Problem, also wie ich es mir erkläre, zumindest zum großen Teil behoben, ja.
Okay.
Sollte eigentlich für Ingenieure ja nicht so schwierig sein, sollte man jetzt meinen, aber scheint es ja doch irgendwie.
Ja.
Also, ja. Und außerdem, und das ist wirklich spannend, das nennt man Harlequin-Syndrom. Das ist ein Problem der ECMO-Therapie. Hast du das schon mal vorher gehört?
Mhm.
Ich auch nicht. Aber wenn man Harlequin, ich weiß gar nicht, wer den so kennt, das ist doch dieser Narr, den man so kennt, der so einen bunten Anzug anhat in verschiedenen Farben, die sich so komplett beißen. Und deshalb heißt das auch so, es ist eine Ausbildung einer Wasserscheide, so wird das genannt, im Patienten, wo sich entgegengesetzte Blutstromrichtung im selben Gefäß sozusagen im Patienten unmittelbar begegnen. Das heißt, dieses Blut, was ich gerade erklärt habe, was über die Kanüle Richtung Aortenklappe geht, begegnet sich ja mit dem anderen Blut, was durch das Herz ja noch durchfließt, was in die andere Richtung. Also da entsteht sozusagen zwei entgegengesetzte Strömungen.
Ja.
Und so kann es zum Beispiel sein, wenn die Lunge versagt hat und man deshalb die ECMO gibt und das oxygenierte Blut kommt über die arterielle Kanüle in die Aorta zurück, dann mischt es sich unterhalb der des Herzens mit ungesättigtem Blut, das durchs Herz kommt. Und es entsteht quasi ein Mischblut. Und so kann es gut auch sein, dass du zwar irgendwie eine tolle periphere SpO2-Kurve hast und alles super ist und der invasive Blutdruck auch da ist, aber die Nieren, sage ich jetzt mal lapidar gesagt, gar nicht mit Sauerstoff versorgt werden.
Oh, krass.
Ja, das ist so, das macht man sich gar nicht klar, wenn man darüber nachdenkt, ja. Und deshalb ist es von Vorteil, wenn die Kanülen möglichst weit distal eingebracht werden.
Mhm.
Also quasi unter dem Abgang zum Beispiel der Venenarterien, der Nierenarterien.
Mhm.
Also das kann man nur nicht immer realisieren, weil ja nicht jeder Patient
gleich kommt. Und speziell trotzdem auch das Herz, den Kopf.
Genau, wenn man ja auch noch ne? Das wäre in dem Fall aber nicht so schlimm, weil das sauerstoffreiche Blut, das... Ja, hast recht. Du hast recht. Ich habe nichts gesagt. Ja, auf jeden Fall gibt natürlich auch noch weitere Probleme. Ich habe schon gesagt, kritische Exchemie. Immerhin 17% aller Fälle bei ECMO-Patienten, die Veno-Arterielle ECMO haben. Compartment-Syndrom, Durchblutung natürlich. Nachfolgende Amputationsverletzung in 5% aller Fälle. Apoplex 5%. Major Bleeding in bis zu 40% aller ECMO-Patienten. Schwere Infektionen in immerhin 30%. Mhm. Also es ist bei weitem nicht so ein Allheilmittel und risikoloses Verfahren, wie die Medien gerne allen weiß machen wollen. Und wie auch, finde ich, so ein bisschen die Diskussion gerade in der wissenschaftlichen Szene so hingeht. Also es ist ja so ECMO, wahrscheinlich auch so ein bisschen Industrie getriggert, da kann man, glaube ich, ganz gut Geld mit verdienen und das jeder schafft sich jetzt irgendwie so ein Ding an und dann wird das schon. Das ist das halt nicht. Es gibt auch relative Kontraindikationen, das sind ethisches Bedenken natürlich, also eine infauste Prognose braucht keine ECMO, will man dahin, eine schwere PAVK, da kann man wahrscheinlich die Kanülen gar nicht einbringen, eine schwere Aorteninsuffizienz würde zu einer maximalen Volumen, ist logisch, ja, wie ich das gerade erklärt habe, Volumenüberlagerung des linken Ventrikels führen, eine Aortendissektion ist eigentlich auch klar, linker ventrikulärer Thrombus, ja, Pumpversagen, ja, und trotzdem auch die ECMO-Patienten haben eine sehr hohe intrahospitale Mortalität von ca. 73%, jetzt 63%, Entschuldigung, im Rahmen dieses infarktbedingten kardiogenen Schocks. Mhm. Das sind die aktuellsten Studienzahlen. In anderen Studien waren es sogar bei Patienten über 62 Jahren eine Mortalität von 100%.
Okay.
Also,
auch da, das sind ja halt nur die besonders Kranken.
Genau, aber es ist halt die letzte Wiese, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Also ich würde es, glaube ich, auch dann darauf ankommen lassen, ehrlich gesagt, ne? Bei so jemandem. Ja, ja, aber dann gibt es ja noch das neueste Wundermittel, das ist die Impeller. Also Impeller, ich sage jetzt immer Impeller, es ist eigentlich die Mikroaxialpumpe. Impeller ist nur ein Handelsname, es gibt auch noch andere Namen, aber ich glaube, Impeller ist so das geläufigste.
Genau wie Rotem.
Genau. Das Ziel ist das Unloading des linken Ventrikels. Mhm. Da habe ich auch sehr was... Unloading, ja, also das Ausladen sozusagen des linken Ventrikels, was meinen die denn damit? Und dann habe ich ein bisschen Dr. Google befragt und dann habe ich ein schönes Bild gefunden und das funktioniert nämlich so, man baut über eine 14-French-Schleuse, über die Leiste schiebt man diese Mikropumpe hoch, dass die ist, ich stelle mir das Ding so wie so einen 10 cm langen Schlauch vor und den Ansaugstutzen mal, einfach gesagt, den legt man in den linken Ventrikel. Über die Aortenklappe geht dann dieser Schlauch, die Schlauchverbindung, und das landet irgendwo in der Aorta. Mhm. Und dann schmeißt man diese Pumpe an und die saugt einfach den linken Ventrikel leer und pumpt das in die Aorta quasi unter Umgehung der Muskelkraft und unter Umgehung der Klappe. Eigentlich ein spannendes Prinzip.
Ja.
Schafft ungefähr ein Halbzeitvolumenunterstützung von bis zu 4 Liter pro Minute. Aber auch da kein signifikanter Überlebensvorteil bisher
belegt. Deswegen ja nur die ganz schwer kranken.
Genau. Da ist die Idee natürlich, dass man das Herz so entlastet, dass es gar nicht zu diesem Teufelskreislauf kommt und das Herz eine Chance hat, sich zu erholen.
Ja.
Ja. Da gibt es aber natürlich auch Probleme. Die Extremitäten-Ischämie da genauso, weil man die große Schleuse reinlegen muss in die Leiste. Neurologische Komplikation, systemische Infektion, Hämolyse über diesen, das ist ja, zwar natürlich ist antikoaguliert, aber da ist ja die Pumpe liegt ja quasi direkt im Gefäß, also im Körper drin. Also ja. Was so in allen Daten gezeigt ist, wenn man das machen will, dann soll man es möglichst zeitnah machen, also so schnell wie möglich, am besten noch im Rahmen der Primärintervention, wenn sich das abzeichnet, wenn man dann noch ein Echo machen kann, sieht das Punkt hier ganz schwer eingeschränkt, dass man dann die Impeller oder die ECMO halt implantiert. Es gibt auch erste Daten, die zeigen, dass es vielleicht sinnvoll sein könnte, diese ECMO und die Impeller zu kombinieren, um eine maximale Entlastung zu erreichen. Da stehen die Studien aber noch aus. Was man sicher sagen kann, besteht bereits ein Multiorganversagen, da braucht man das auch nicht mehr machen. Ne?
Klar. Da kann man auch Dialyse dran machen.
Genau, da komme ich jetzt drauf. Es gibt natürlich, das sind so die Dinge, die man sagt, das ist richtig geil, das kann man nur im Zentrum machen, ja, das sind diese maximalen Sachen, aber es gibt noch ein paar andere Dinge, die man noch so ein bisschen komplementär, so möchte ich das mal machen, und damit meine ich nicht die Homöopathie, sondern so grundsätzlich, die man noch machen kann, die natürlich auch dazu gehören. Das erste ist die Therapie mit gerinnungsaktiven Substanzen. Klar, jeder Patient, der eine PTCA mit einem Stent bekommt, man kriegt eine duale Plättchenhemmung, das ist ASS plus Ticagrelor oder Prasugrel, Clopidogrel sollte man eigentlich nicht mehr geben. Da sind jetzt auch gerade ganz neu auf dem Kardiologenkongress von letzter Woche, der ESC, ist es auch nochmal der Überlebensvorteil belegt worden in Studien für Prasugrel. Man muss sagen, das gibt man ja alles in Tabletten. Jetzt ist es natürlich so, dass die enterale Resorption im Schock schwer beeinträchtigt ist, sodass man es eigentlich über Magensonde in gemörserten Zustand geben sollte. Oder was es auch noch gibt, was tatsächlich auch meine kardiologische Ehefrau nicht kannte, ist Cangrelor. Das ist eine IV-Therapie einer Antikoagulanz, kurzwirksam, Thrombozytenaggregation. Das kann man auch machen.
Das ist auch teuer.
Wahrscheinlich ist es sehr teuer, genau. Ja. Bei hoher Thrombuslast kann man gegebenenfalls noch zusätzlich intravenös G2B und 3A-Antagonisten geben. Da gibt es aber keine Studien, die eine Überlegenheit bisher, also die wurden gar nicht durchgeführt, ob das was bringt im kardiogenen Schock gegenüber der Standardtherapie. Da gehe ich jetzt auf weitere Wirkstoffe nicht ein, weil das führt dann wirklich so zu weit. Das ist wirklich speziell hoch, also hochspeziell kardiologisch. Wenn man Patienten im kardiogenen Schock beatmen muss, ist das regelhaft natürlich invasiv. Es gab auch einige ganz heroische Leute, die das mal mit der NIF versucht haben. Mhm. Das hat nichts gebracht. Man sollte eine, und das finde ich ganz spannend, das Piepniveau so wählen, dass man die Vorlast damit senken kann. Sprich, indem man den intratorakalen Druck steigert.
Also dann möglichst viel weit den intratorakalen Druck über dem venösen.
Genau, genau.
Beim ZVD.
Genau, das ist so, dass man dafür natürlich auf jeden Fall eine Euvolemie braucht. Mhm. Weil sonst machst du vorne zu und hinten kann ich das nichts mehr auswerfen. Die Empfehlung geht dahin, mit einem Piepniveau von 5, also quasi unserem Standardpiep anzufangen und den dann weiter zu erhöhen und dann so ein bisschen rumzuspielen, gucken, wo es besser wird, wo, also ich würde mich da jetzt nicht mehr auf eine ZVD-Messung verlassen, sondern das ist wirklich, dafür braucht man eine gute personelle Ausstattung der Intensivstation, weil dann kann so eine
ZVD-Messung war jetzt nur vom theoretischen.
Genau, vom theoretischen hast du natürlich recht, aber in der Praxis würde ich mich da halt hinstellen und einmal mit einem 7er Piep mal probieren und mal mit einem 8er und vielleicht auch mit einem 12er. So für ein ARDS gibt es auch diese Piep-Tabellen, die gibt es dafür natürlich nicht, wo man so ein bisschen gucken kann. Dann gängige klinische Praxis, ja auch die therapeutische Hypothermie, Körperkerntemperatur von 33 Grad nach Reanimation. Wir machen bei es für 34 Grad für 24 Stunden.
Aber nur, wenn die Patienten geflimmert
haben. Wenn die Patienten geflimmert haben. Im kardiogenen Schock ist es so, dass es kein Überlebensvorteil belegt ist, wenn du die Leute kühlst. Also den Hirnstoffwechsel im Prinzip runter, dass du den Zellstoffwechsel runterfährst. Was belegt ist, dass eine reine Hyperthermie-Vermeidung gleichwertig ist zu dieser Kühlung. Das heißt, eine konstante Zieltemperatur von 36 Grad ist so das Ziel. Also sprich Fieber vermeiden. Mhm. Auch im kardiogenen Schock, das kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Nierenersatzverfahren. Da gibt es keinen Vorteil davon, dass man es prophylaktisch irgendwie anwenden sollte. Auch Zytokin-Elimination macht keinen Sinn. Daher gibt es die gleichen Dialysekriterien wie bei anderen Patienten auch. Hierzu verweise ich gerne dann mal quer auf den Podcast, den wir schon mal gemacht haben, wo wir über die Indikationen für Nierenersatzverfahren auf der Intensivstation gesprochen haben. Klar sollten solche Patienten eine Herzinsuffizienztherapie bekommen, postinterventionell, das wird jeder Kardiologe auch aufschreiben. Das Problem, was man allerdings hat, ist, dass so eine Herzinsuffizienztherapie ja oft mit einem Beta-Blocker assoziiert ist, weil eine Tachykardie ein schlechtes Outcome über die Steigung des myokardialen Sauerstoffbedarfs bedeutet. Nur Beta-Blockade, wenn man gleichzeitig Katecholamine bringt, ist so wie Gas und Bremse im Auto gleichzeitig, das wird auch zu wenig. Deshalb kann man, werden die dann immer regelhaft ja erstmal pausiert. Aber was man machen kann, ist Ivabradin geben.
Das ist dieser
Natrium-Funny-Channel-Blocker, genau. Und da sind die großen Studien noch ausstehend, aber in kleinen Studien hat man gezeigt, dass es einen positiven Effekt aufs Outcome haben könnte, wenn man das macht, also darüber die Herzfrequenz senkt. Das kann man auch über Magensonde geben, das ist ja immer wichtig bei diesen ganzen Sachen. Mhm. Und jetzt kommt für mich noch was, was mir persönlich wichtig ist, weil auch darüber habe ich letztes Mal diskutieren müssen. Es geht um Transfusion. Mhm. In grauer Vorzeit muss es so gewesen sein, also ich erinnere das nicht mehr, aber es muss so gewesen sein, dass man bei kardiologischen Patienten ja immer ein HB größer 10 Milligramm pro Deziliter angestrebt hat. Mhm. Also was ich glaube, wir beide wissen, ist, dass man die jetzt nicht auf 6 runterbluten lässt, das ist klar. Aber für mich war so eigentlich immer so, also wie ich ein drei schwere Dreigefäß-KRK kamen, unter 8 sollte der nicht fallen. Das war so das, was ich mir immer so, also dieses über 10 ist auf jeden Fall nicht mehr State of the Art. Also wer bei dem Haus das noch gemacht wird, das ist falsch. Es gibt da eine Vergleichsstudie, wo man verglichen hat, einen 7er HB und einen 10er HB. Mhm. Und die Studie mit dem 10er HB, die Probanden hatten ein schlechteres Outcome durch inflammatorische Prozesse und transfusionsassoziierte Komplikationen. Und damit meine ich jetzt nicht Volumenüberladung, sondern ja, es ist halt eine kleine Organtransplantation. Ja, also und deshalb sollte man tendenziell auch im kardiogenen Schock eher restriktiv transfundieren. Das ist die Kernaussage davon. So, ganz kurz zum Ende noch, das ist Prognose und Langzeitüberleben. Was man zeigen konnte, ist, dass in die Patienten, die in Cardiac Arrest Centern behandelt werden, ein besseres Überleben haben als Patienten, die jetzt im nicht zertifizierten Zentrum, das ist wie mit Krebspatienten und so, also die Darmkrebszentren und so weiter. Das bringt einfach was. Da gibt es eine große Studie von Schober et al. 2016 in Resuscitation publiziert, die ein signifikant besseres Überleben für Patienten in Zentren gezeigt haben, mit einer Letalität von 39% in Zentren und 58% in Nichtzentren, was schon relativ beeindruckend ist. Das ist besonders wichtig in der Prämisse, dass diese Patienten, wenn sie erstmal im Schock sind, oft nicht transportfähig sind. Finde ich ein bisschen schwierig, weil ja nicht zwingend jedes Haus, was ein Herzkatheter hat, ja auch über alle diese Mittel verfügt, die wir vorhin drüber gesprochen haben. Generell liegt die Sterblichkeit trotzdem immer noch bei 50% ungefähr und das 5-Jahres-Überleben selbst nach überlebten kardiogenen Schock bei 59%.
Super spannend. Wirklich.
Ja, es ist, ich fand es so spannend, weil es ein Krankheitsbild ist, was ich natürlich als Internist so ungefähr jeden Tag behandelt habe auf der Intensivstation. Und was einem so auch als anderes ist, doch häufiger nochmal unterkommt und wo man aber immer so denkt, so, ein bisschen Noradrenalin und wird das schon. So simpel ist es halt nicht.
Also was ich mitnehme, ist, dass Dobutamin, das war mir nicht klar, ich habe fest damit gerechnet, dass es da einen Überlebensvorteil gibt. Dass das bisher zumindest noch nicht nachgewiesen werden konnte, finde ich
zumindest spannend.
Finde ich spannend.
Ja.
Gut, dieses Harlekin, das werde ich nicht mehr vergessen. Harlekin-Syndrom, aber das ist für meinen klinischen Alltag relativ irrelevant, das ist einfach nur so.
Das ist Nerd-Facts.
Nerd-Facts, die man sich gut merken kann. Also.
Ja. Also, es ist, das zusammenfassen soll in 5 Sätzen, sage ich jetzt mal, ist wirklich zeitnahe Choro, also möglichst schnelle Choro, das Echo direkt hinten dran, invasives Monitoring, Noradrenalin möglichst wenig und, Euvolemie und restriktive Transfusion.
Restriktive Transfusion finde ich auch spannend.
Also
über 8 hätte ich die alle gehalten, wenn diese eine Studie zumindest sagt, dass 10 und 7 keinen Unterschied machen.
Ja, ich denke, auch mit 8 wären wir sicherlich nicht auf der falschen, aber diese Diskussion darüber, dass, ja, das ist ja ein Herzpatient, gibt ihm nochmal eben ein EK, das finde ich, das sollte eigentlich verboten werden.
Die Diskussion werden wir noch viele Jahre führen, das prophezeie ich dir.
Definitiv.
Ja.
Okay. In diesem Sinne.